Stell dir vor, du hältst einen Text in den Händen, von dem dir dein ganzes Leben lang erzählt wurde. Also, dass das quasi ein gemütliches Märchen für die Vorweihnachtszeit ist.
Ja, da denkt man unweigerlich an Krippenspiele, oder?
Genau. Warmes Kerzenlicht, ein bisschen Stroh, singende Engel und natürlich die weisen Männer in prächtigen Gewändern. Alles ist irgendwie durch und durch friedlich und hat so seinen festen, sicheren Platz in einer völlig weich gezeichneten Welt.
Mhm, total. Aber wenn man diese zentimeterdicken Schichten von Traditionen, Folklore und so dieser ganzen Nostalgie mal systematisch abträgt, dann fängt diese gemütliche Postkarte plötzlich an zu brennen.
Richtig.
Was nämlich unter dieser kulturellen Komfortzone zum Vorschein kommt, ist überhaupt kein harmloses Kindermärchen. Es ist, naja, man muss es eigentlich sagen, das Drehbuch für einen hochspannenden, extrem abgründigen Politthriller.
Thema im heutigen Deep Dive. Wir schauen uns Matthäus 2 an, also diese weltberühmte Geschichte der Weisen aus dem Morgenland, von König Herodes und der Flucht nach Ägypten.
Ja.
Und unsere Mission für dich heute ist es, dieses harmlose Krippenspiel-Image mal komplett zu demontieren. Wir betrachten diese Erzählung durch die analytische Brille des modernen Philosophen Jürgen Habermas.
Mhm, also wir übersetzen das quasi in die Sprache der öffentlichen Vernunft.
Exakt. Wir zeigen dir heute, dass dieser antike Text in Wahrheit ein hochaktuelles Manifest ist. Ein Manifest über politische Paranoia, über Machtmissbrauch und vor allem über die Würde des verletzlichen Lebens.
Um aber überhaupt zu verstehen, warum sich die moderne Philosophie derart intensiv mit diesem Text beschäftigt, müssen wir uns zuerst mal die nackten Fakten ansehen. Also literarisch und historisch.
Okay, wo fangen wir da am besten an?
Bei der Form. Der Autor, den wir Matthäus nennen, der verfasst hier ja keine neutrale, trockene Chronik. Er webt eine extrem dichte theologische Erzählung, die, und das ist wichtig, ganz bewusst in eine tief verwurzelte kollektive Erinnerung eingreift.
Ja, und was mich beim Studium des Originaltextes sofort umgehauen hat, ist die riesige Diskrepanz zur populären Tradition. Also, nimm mal diese heiligen drei Könige.
Oh ja, das klassische Beispiel.
Wir singen Lieder über sie, Kinder verkleiden sich so an der Tür. Aber im Originaltext, da tauchen Könige überhaupt nicht auf.
Nein, kein einziger. Im griechischen Original ist ausschließlich von Magoi die Rede.
Magoi.
Genau, das waren im Grunde Gelehrte, Sterndeuter, Philosophen oder Wissenschaftler aus dem Osten, also oft aus dem persischen Raum. Dass es ausgerechnet drei gewesen sein sollen, das steht da nirgends.
Echt nicht? Woher kommt die Zahl dann?
Die hat die spätere Tradition einfach nur aus der Anzahl der Geschenke abgeleitet. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Also drei Geschenke, ergo drei Männer. Und um das Ganze über die Jahrhunderte ein bisschen majestätischer wirken zu lassen, wurden aus diesen suchenden Intellektuellen dann kurzerhand Monarchen stilisiert.
Wow. Das verändert die Dynamik der gesamten Erzählung ja völlig. Wir haben also keine Könige, die so auf Augenhöhe einem anderen König huldigen.
Genau.
Sondern das sind Intellektuelle, die physische und kulturelle Grenzen überschreiten, nur um ein völlig neues Phänomen zu verstehen. Und das führt uns dann direkt zum eigentlichen Herrscher in dieser Geschichte, nämlich König Herodes dem Großen.
Richtig, der historische Herodes.
Er war historisch betrachtet ja ein extrem begabter Politiker. Ein Klientenkönig Roms, der die Machtstrukturen im Nahen Osten wirklich brillant zu lenken wusste.
Brillant, ja, aber eben auch berüchtigt.
Weil er so paranoid war, oder?
Absolut. Paranoid, grausam und völlig machtfixiert. Und diese historische Realität des Herodes, die setzt eigentlich den Rahmen für den gesamten Konflikt im Text.
Inwiefern?
Naja, die Geburt des Kindes steht von der allerersten Sekunde an unter diesem Vorzeichen einer massiv gefährdeten Königswürde. Es ist ja auch bezeichnend, wo der sogenannte wahre König überhaupt gefunden wird.
Nicht im Zentrum der Macht.
Exakt. Nicht in den Palästen von Jerusalem, sondern in der absoluten Peripherie, in dem kleinen, unbedeutenden Dorf Bethlehem.
Und genau das wirft für mich eine entscheidende Frage auf, die ich dir unbedingt stellen wollte. Warum wählt der Autor für den Beginn einer Geschichte, die eigentlich so von Erlösung und Hoffnung handeln soll, ein Setting, das derart von Lebensgefahr, von Mordkomplotten und Flucht durchdrungen ist?
Mhm.
Warum fängt er nicht einfach mit einem strahlenden, triumphalen Sieg an?
weil der Text hier ganz gezielt an das jüdische kollektive Gedächtnis appelliert. Weißt du, wenn die Erzählung von einer notwendigen Flucht nach Ägypten spricht, dann ist das absolut kein zufälliges geografisches Detail.
Sondern ein Symbol.
Ja, Ägypten ist in diesem kulturellen Kontext das ultimative Symbol des Exodus, also der Befreiung aus der Sklaverei. Und Bethlehem wiederum ist die Stadt Davids. Das ist der Ursprung der großen Königslinie, aber eben ein winziger, marginalisierter Ort, der völlig im Schatten des riesigen Jerusalem steht.
Ah, verstehe.
Die Botschaft ist also unmissverständlich. Der göttliche Weg in diese Welt, der entfaltet sich hier nicht durch imperialen Triumph oder irgendwelche militärische Stärke. Er beginnt im Verborgenen, unter den absolut harten Bedingungen von Verfolgung, Flucht und politischer Gewalt.
Also diese extrem angespannte politische Ausgangslage, die zwingt uns ja quasi dazu, die Psychologie der Hauptakteure mal ein bisschen genauer zu sezieren.
Definitiv.
Es geht ja darum, wie Menschen auf das radikal Neue reagieren. Und der Text zeichnet hier, finde ich, ein faszinierendes, zweigeteiltes Menschenbild.
Ja, die Magier auf der einen Seite und Herodes auf der anderen.
Genau. Auf der einen Seite haben wir die Magoi, die sind kulturell und religiös völlig fremd, also Outsider. Aber sie zeichnen sich durch diese radikale Offenheit für die Wahrheit aus. Sie sehen ein Zeichen, sie lassen ihre gewohnte Umgebung hinter sich und machen sich auf den Weg.
Die philosophische Analyse spricht hier ganz passend von der Haltung einer suchenden Anerkennung.
Suchende Anerkennung.
Genau. Die Magoi wollen das Neue, das sie dort finden, eben nicht beherrschen oder für sich instrumentalisieren. Sie wollen es schlichtweg verstehen und anerkennen. Sie ordnen sich einem Phänomen unter, das größer ist als sie selbst, ohne dass sie da einen direkten materiellen oder machtpolitischen Nutzen rausziehen wollen.
Das ist stark. Und das absolute Gegenbild dazu, das liefert uns Herodes. Und das erinnert mich ehrlich gesagt total stark an der Dynamik in der modernen Wirtschaft.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja. Stell dir mal einen richtig paranoiden Tech-CEO von so einem riesigen Monopolkonzern vor.
Okay.
Dieser mächtige Konzernchef, der hört von einem winzigen, hochinnovativen Start-up. So drei Leute in der Garage am Stadtrand. Und anstatt irgendwie neugierig zu sein oder eine Kooperation in Erwägung zu ziehen, sieht er aus reiner Verlustangst sofort eine existenzielle Bedrohung.
Ja, das passt perfekt.
Und seine erste und einzige logische Schlussfolgerung ist, ich muss dieses Startup sofort aufkaufen und komplett vernichten, bevor es auch nur ansatzweise wachsen und mir gefährlich werden kann. Herodes handelt doch nach exakt dieser gewaltsamen Besitzlogik.
Der Vergleich ist wirklich großartig. Er illustriert diese strukturelle Paranoia sehr, sehr gut, auch wenn er natürlich die physische Brutalität der antiken Geschichte etwas abmildert. Ein Tech-CEO zerstört ja nur ein Unternehmen, während Herodes echte Menschenleben vernichtet.
Klar.
Aber rein psychologisch sprichst du da exakt den Kernmechanismus an. Der Fachbegriff dafür, der lautet defensive Selbstverabsolutierung.
Defensive Selbstverabsolutierung. Okay, das musst du erklären.
Das bedeutet einfach, Menschen und Institutionen reagieren fast niemals neutral auf etwas völlig Neues. Insbesondere dann nicht, wenn sie ihre eigene Identität und ihre Existenzberechtigung quasi untrennbar an Status, Macht und Herrschaft binden.
Weil die Macht in so einem Fall ja nicht nur ein Werkzeug ist, das man halt nutzt, sondern sie definiert das eigentliche Selbstverständnis, oder? Wenn Herodes nicht mehr der alleinige, unangefochtene König ist, dann verliert er nicht nur seinen Job, er hört in seinem Selbstverständnis auf, zu existieren.
Exakt. Das ist der entscheidende Hebel. Das Erscheinen des anderen also, in diesem Fall symbolisiert durch ein wehrloses Kind, das wird unweigerlich als tödlicher Angriff auf das eigene Ego wahrgenommen.
Wahnsinn.
Und aus dieser fundamentalen existenziellen Angst heraus formt sich dann diese zerstörerische Überzeugung. Das Neue muss um jeden Preis ausgelöscht werden, bevor es überhaupt atmen kann.
Und dieses universelle Muster, das wir hier sehen, also diese Paranoia und die Macht, das führt uns jetzt direkt zu der Perspektive von Jürgen Habermas. Wir haben ja anfangs gesagt, wir wollen das übersetzen.
Genau, die öffentliche Vernunft.
Wie können wir also einen normativen, ethischen Nutzen aus dieser 2000 Jahre alten Erzählung ziehen, ohne dass du oder ich zwingend religiös sein müssen? Wie macht man das für eine moderne Gesellschaft nutzbar?
Habermas argumentiert da so. Religiöse Texte haben ein immenses Reservoir an moralischen und ethischen Einsichten. Das ist einfach Fakt. Aber damit diese Einsichten in einer modernen, pluralistischen, säkularen Gesellschaft für wirklich alle Bürger verständlich und bindend werden können, müssen sie übersetzt werden.
In eben diese öffentliche Vernunft.
Richtig. Man muss die universelle menschliche Wahrheit aus diesem sehr spezifisch theologischen Vokabular herausschälen.
Okay, lass uns das mal konkret machen. Wenn wir diesen Übersetzungsvorgang auf die Geschichte von Herodes und dem Kind anwenden, was bleibt dann als ethischer Kern am Ende bestehen?
Da offenbart sich eine extrem messerscharfe politische Warnung.
Nämlich?
Eine politische oder institutionelle Ordnung delegitimiert sich moralisch in exakt dem Moment selbst, in dem sie verletzliche Personen opfert, um ihre eigene Macht zu erhalten.
Boah, okay. Das Kind steht dann quasi stellvertretend.
Genau. Das wehrlose Kind steht in dieser Habermas'schen Lesart symbolisch für den nicht verrechenbaren Eigenwert des menschlichen Lebens. Also schlichtweg für die absolute Menschenwürde.
Und wenn man das mal wirklich durchdenkt, dann trifft das unsere heutige Zeit ja mit einer enormen Wucht. Die Flucht nach Ägypten wird in dieser Sprache der öffentlichen Vernunft plötzlich zu einer tiefgründigen Erzählung über Geflüchtete, über Asyl und Schutzsuche.
Absolut.
Wir lesen da über Minderheiten und Kinder, die buchstäblich unter die Räder von abstrakten Herrschaftsinteressen mächtiger Institutionen oder Staaten geraten. Es ist im Grunde ein flammendes Plädoyer dafür, dass sich die Zivilisation einer Gesellschaft ausschließlich an ihrem Umgang mit dem schwächsten, schutzbedürftigsten Leben misst.
Sehr gut zusammengefasst. Genau das ist die Habermas'sche Essenz.
Da muss ich jetzt aber mal kurz kritisch reingrätschen.
Gerne.
Wenn wir das Ganze jetzt so pragmatisch angehen, also wenn wir diesen göttlichen Kontext systematisch herausfiltern und den Text am Ende wirklich lesen wie ein, ich sag mal, trockenes Manifest der Vereinten Nationen für Menschenrechte, berauben wir die Geschichte dann nicht irgendwie ihrer eigentlichen Kraft? Ich meine, verlieren wir dann nicht etwas total Essentielles, wenn wir alles auf so eine rein säkulare Moral reduzieren?
Das ist ein fantastischer Einwand. Das ist nämlich genau das zentrale Risiko bei jedem Übersetzungsversuch. Und die philosophische Debatte rund um Habermas warnt auch ausdrücklich vor exakt dieser Falle. Man spricht davon den Grenzen der Übersetzung.
Okay, also man kann nicht alles übersetzen.
Richtig. Eine habermasianische Übersetzung bedeutet eben keine restlose Entleerung des Textes. Bestimmte Begriffe wie Messias oder Schrifterfüllung oder eben auch die Anbetung durch die Magoi, die besitzen einen religiösen Bedeutungsüberschuss.
Ein schönes Wort, weil Anbetung ja etwas fundamental anderes ist als eine bloße, sagen wir mal, diplomatische Respektbekundung oder intellektuelle Anerkennung.
Exakt, da liegt der Unterschied. In diesen Begriffen schwingt eine theologische Tiefendimension mit. Und die weigert sich einfach, sich restlos in so eine abstrakte UN-Resolution auflösen zu lassen.
Klar.
Die Behauptung des Textes ist am Ende ja, dass in diesem spezifischen Kind die Geschichte Gottes mit der Welt einen echten physischen Wendepunkt erreicht. Wenn man das komplett in profanes Vokabular übersetzt, verkürzt man die Erzählung.
Die Herausforderung ist also, den moralischen Gehalt für unsere heutige Gesellschaft nutzbar zu machen, aber gleichzeitig intellektuell ehrlich genug zu bleiben, um anzuerkennen, dass diese religiöse Sprache eine Dimension bereithält, die wir einfach nicht restlos säkularisieren können.
Besser kann man es nicht formulieren. Genau das.
Gut, das leuchtet ein. Wir haben ja bis hierhin sehr intensiv über die weltliche Macht gesprochen, also über Herodes, den Tyrannen im Palast. Aber beim Lesen des Textes ist mir aufgefallen, dass der Text noch in eine völlig andere Richtung austeilt. Und zwar massiv.
Ja, und wie?
Er formuliert nämlich eine geradezu vernichtende Kritik an den sogenannten Informationseliten. Also an der religiösen Macht im Zentrum.
Du sprichst die Schriftgelehrten und die führenden Priester in Jerusalem an.
Richtig. Als Herodes in seiner ganzen Paranoia herausfinden will, wo dieser neue König eigentlich geboren werden soll, ruft er ja seine Experten zusammen.
Seine Berater, die Gelehrten, ja.
Und diese Experten, das ist ja das Verrückte, die wissen die Antwort sofort. Die müssen nicht mal lange in ihren Archiven stöbern. Die zitieren die alten Propheten absolut fehlerfrei und lokalisieren das Ereignis wahnsinnig präzise. In Bethlehem, in Judäa.
Mhm.
Die wissen also exakt, wo das vermutlich bahnbrechendste Ereignis ihrer Geschichte stattfindet. Geografisch ist das ja nur ein Katzensprung entfernt. Und was tun sie mit diesem perfekten Wissen? Nichts.
Gar nichts.
Sie rühren keinen Finger, sie bleiben einfach in ihren bequemen Studierzimmern in Jerusalem sitzen.
Das ist vielleicht die schärfste religions- und institutionskritische Perspektive der gesamten Erzählung. Der Text seziert hier extrem scharf die Gefahr von so einer institutionellen Erstarrung und einem rein akademischen Informationsmonopol.
Ja.
Weißt du, die Gelehrten verfügen über fehlerfreie Daten. Aber Wissen, das nicht in Wahrnehmung, in physische Bewegung und in eine konkrete gelebte Verantwortung übergeht, das bleibt einfach leer. Es ist moralisch vollkommen wertlos.
Die Ironie dieser Gegenüberstellung ist echt kaum zu überbieten. Auf der einen Seite haben wir diese Fremden aus dem Osten, die nicht einmal zur eigenen Religion gehören. Die nehmen eine monatelange gefährliche Reise auf sich, riskieren alles, nur um etwas Neues zu verstehen.
Ja.
Und auf der anderen Seite die absoluten Top-Experten. Die können die Heiligen Schriften wahrscheinlich rückwärts aufsagen, aber sie sind völlig bewegungsunfähig. Das illustriert doch perfekt, wie wahnsinnig gefährlich es ist, wenn sich Expertise in so einer absoluten Selbstgenügsamkeit einkapselt.
Und die Konsequenz dieser akademischen Selbstgenügsamkeit, die ist in der Geschichte ja grausam.
Weil Herodes das ausnutzt.
Exakt. Herodes instrumentalisiert genau dieses leere Wissen der Experten für seine eigenen strategischen Zwecke. Er saugt die Informationen regelrecht ab, um seinen Massenmord logistisch zu planen. Das ist ein extrem zeitloses Warnsignal vor der toxischen Verflechtung von reiner Information oder eben auch von Religion und skrupelloser politischer Macht.
Da müssen wir an dieser Stelle aber unbedingt noch eine ganz wichtige Grenzziehung vornehmen, finde ich, um Missverständnisse zu vermeiden.
Ja, ganz wichtig.
Der Text kritisiert hier zwar blinde Macht und so unbewegtes Wissen, aber er legitimiert absolut keine antijüdischen Lesarten.
Das muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Der Text selbst ist tief im Judentum verwurzelt. Er wurde von und für Menschen geschrieben, die selbst in dieser Tradition standen. Die Kritik in diesem Text richtet sich ganz präzise gegen eine elitäre Herrschaftsstruktur und gegen den Missbrauch von Expertise zur bloßen Machterhaltung.
Es wäre also völlig falsch.
Es wäre fatal und eine komplette Verdrehung der Intention, wenn man aus der Passivität dieser spezifischen Gelehrten in der Geschichte eine pauschale Verurteilung eines ganzen Kollektivs ableiten würde.
Absolut. Wenn wir jetzt all diese universellen Muster, die wir besprochen haben, mal zusammenlegen, also die Paranoia der Macht, die Notwendigkeit von gelebtem Wissen und vor allem den Schutz des Vulnerablen, dann öffnet das die Tür für ein Phänomen, das im akademischen Diskurs als diskursiver Synkretismus bezeichnet wird.
Oh, ein großes Wort.
Ja, aber ein tolles Konzept. Das beschreibt nämlich die faszinierende Fähigkeit dieses Textes, mit völlig anderen Weltanschauungen in einen echten, tiefgründigen Dialog zu treten.
Wobei man da kurz aufpassen muss, diskursiver Synkretismus bedeutet nicht, dass man jetzt alle Religionen und Philosophien einfach in einen riesigen Topf wirft, einmal umrührt und behauptet, am Ende sei eh alles dasselbe.
Nein, überhaupt nicht.
Es bedeutet vielmehr, dass ganz unterschiedliche Traditionen aus ihren eigenen spezifischen Perspektiven heraus ein gemeinsames Problembewusstsein formulieren können.
Lass uns mal schauen, wie das in der Praxis funktioniert. Nehmen wir zum Beispiel die griechische Philosophie, insbesondere den Stoizismus.
Ein tolles Beispiel.
Für einen Stoiker dreht sich das ideale Leben ja um Affektkontrolle. Also um die Herrschaft der Vernunft über die primitiven Instinkte. Wenn ein Stoiker auf Herodes blickt, dann sieht er das absolute Negativbeispiel eines menschlichen Lebens.
Ja, Herodes wird komplett von Furcht, von Eifersucht und diesem Drang nach Machtsicherung aufgefressen. Er hat überhaupt keine Kontrolle mehr über sich selbst. Er ist quasi der Sklave seiner eigenen Paranoia.
Richtig. Und wenn wir den Blick jetzt mal weiter nach Asien wenden, zum Buddhismus, da finden wir erstaunliche ethische Parallelen, auch wenn der Mechanismus ein völlig anderer ist.
Wie meinst du das?
Naja, im Buddhismus ist das Konzept der Anhaftung ja die Wurzel allen Leidens. Und Herodes demonstriert die maximal zerstörerische Form dieser Anhaftung. Er klammert sich mit einer derart brutalen Gewalt an seinen Status, dass er bereit ist, alles um sich herum zu vernichten.
Ah, und die Magui sind das Gegenteil?
Genau, die Magui praktizieren quasi das Prinzip der Nicht-Anhaftung. Sie lassen ihre Heimat, ihren elitären Status und ihre Sicherheit komplett hinter sich, um sich einfach einer neuen Realität zu öffnen.
Das ist eine fantastische Lesart. Und das lässt sich auch noch erweitern. Auch im Islam finden wir da starke strukturelle Berührungspunkte. Dort gibt es ja eine extrem hohe Achtung für Jesus und Maria und die wird direkt kombiniert mit einer sehr scharfen, fundamentalen Kritik an tyrannischer Macht. einer Macht, die sich so arrogant über Gott und die Würde des Menschen stellt.
Und schließlich, wenn man so will, schließt sich dann der Kreis zu den modernen, säkularen Menschenrechten. Alle diese Traditionen, ob jetzt antiker Stoa, asiatischer Buddhismus, islamische Theologie oder eben das moderne Völkerrecht, die blicken auf diese kurze Erzählung aus Matthäus 2 und erkennen da ein universelles Prinzip.
Welches?
Dass sich die moralische Qualität eines Herrschers, einer Institution oder eines ganzen Staates ausnahmslos daran entscheidet, wie mit dem schwächsten und schutzbedürftigsten Leben umgegangen wird.
Das ist wirklich eine ungemein befreiende Perspektive für den Zuhörer, oder? Man sieht förmlich, wie antike Philosophie, östliche Weisheitslehren, nahöstliche Theologie und unser modernes Völkerrecht in diesem einen kritischen Punkt plötzlich konvergieren.
Ja, die fundamentalen Unterschiede der Denkschulen, die bleiben vollkommen erhalten, die bügeln wir nicht glatt. Aber in der Analyse von Macht und Verletzlichkeit sprechen sie auf einmal mit einer gemeinsamen Stimme.
Also, wir haben hier eine Geschichte vor uns, die uns wirklich schonungslos vor Augen führt, dass wahre Stärke niemals im Palast von einem Herodes liegt. Sie liegt im konsequenten Schutz des Vulnerablen.
Wir können diesen Deep Dive aber nicht beenden, ohne auf die mit Abstand schmerzhafteste Facette dieses Textes zu schauen.
Ja.
Es gibt da nämlich eine Realität, die alles, was wir bisher besprochen haben, nochmal auf eine extrem harte Probe stellt. Die Erzählung berichtet uns ja, dass Gott durch Träume warnt und leitet. Die heilige Familie flieht nach Ägypten. Die Flucht gelingt. Das Kind wird gerettet.
Aber, und das ist das große Aber, der Text blendet die Konsequenzen der Tyrannei eben nicht aus. Gott hebt die menschliche Grausamkeit in dieser Geschichte nicht einfach so per Knopfdruck auf.
Nein. Während Jesus und seine Eltern in die Sicherheit fliehen, vollzieht sich da unten in Bethlehem ein absoluter Albtraum. Der Text verschweigt uns diesen brutalen Kindermord nicht, den Herodes anordnet. Die Soldaten rücken an und töten einfach die Zurückgelassenen.
Das ist furchtbar, ja.
Der Text trägt diese rohe, völlig ungefilterte Gewalt direkt in die Messias-Erzählung ein. Es wird da dieses alte Prophetenbild der Urmutter Rachel beschworen, die bitterlich um ihre Kinder weint und sich einfach nicht trösten lässt, weil sie nicht mehr sind.
Und weißt du, es gibt hier kein glattes, triumphales Happy End, das am Ende alle Wunden magisch heilt. Der Text entschuldigt diese entsetzliche Gewalt nicht. Er kleistert sie auch nicht irgendwie zu und er liefert uns vor allem keine philosophische Konstruktion, die dieses unschuldige Leiden irgendwie logisch wegerklärt.
Die Trauer und die rohe Gewalt bleiben einfach als unerträgliche Fakten stehen.
Richtig.
Und genau das ist der Gedanke, den wir dir heute mit auf den Weg geben wollen. Denk mal für dich über diese rohe, völlig ungelöste Spannung nach. Auf der einen Seite steht in dieser Geschichte die Erfahrung von Rettung, von göttlicher Führung, von Menschenwürde und leuchtenden moralischen Idealen.
Und direkt daneben?
Und direkt daneben steht die ungeschönte, brutale Realität von ungehinderter menschlicher Grausamkeit und dem Weinen derer, die zurückgelassen wurden. Es ist eine Spannung, die einfach nicht aufgelöst wird. Weder in diesem antiken Text, noch in der Welt, in der wir heute leben.
Wahre Worte.
Wenn du also das nächste Mal ein weich gezeichnetes Krippenspiel siehst, denk daran, was passiert, wenn man die Nostalgie abwischt. Darunter liegt kein gemütliches Märchen, sondern eine brennende Herausforderung an uns alle. Danke, dass du bei diesem Deep Dive dabei warst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.